Herr Aschoffenegger, seit Mai dieses Jahres sind Sie Bezirksstadtrat für Familie, Sport, Jugend, Umwelt in Charlottenburg-Wilmersdorf und zuvor waren Sie Mitglied im Abgeordnetenhaus und dort Sprecher für Kulturwirtschaft der Grünen Fraktion. Sie haben auch kurzfristig für die Grünen im Gesundheitsausschuss an den Beratungen zum neuen Psychisch-Krankengesetz teilgenommen und waren im Rathaus Steglitz für Gesundheit als Referent tätig. Insofern sind Sie wahrscheinlich vertraut mit den verschiedenen Problemen, die es um Gewalt und Zwang in der Psychiatrie gibt. Und im Abgeordnetenhaus sind ja jetzt die Verhandlungen beendet zum neuen Psychisch-Krankengesetz. Und das neue Gesetz, das dabei entstanden ist, wird von den betroffenen Organisationen in Berlin ganz klar abgelehnt und als großer menschenrechtlicher Rückschritt bewertet. Und auch Ihre Partei hat ja im Abgeordnetenhaus diesem Gesetz nicht zugestimmt. Und damit sind natürlich jetzt erstmal die Hoffnungen auf eine gewaltfreie und menschenrechtskonforme Psychiatrie in Berlin auf Landesebene gesunken. Hingegen wollen wir Ihnen ja heute die Frage stellen, inwieweit möglicherweise Spielräume auf der Bezirksebene in diese Richtung ausgeweitet werden können oder überhaupt genutzt werden können. Und Sie werden aktuell vom Tagesspiegel als möglicher neuer Bezirksbürgermeister in Charlottenburg-Wilmersdorf gehandelt. Und das ist auch der Grund, warum wir Sie dann heute dazu befragen wollen. Das Gespräch eröffnen möchte ich zunächst vielleicht erstmal mit einer Anknüpfung an Ihrer Stellungnahme in der aktuellen Debatte im Ausschuss zum Psychisch-Krankengesetz. Und da vielleicht mal mit einem Zitat von Ihnen einsteigen. Und Sie haben im Ausschuss sich selber zum Ziel der gewaltfreien Psychiatrie bekannt. Und Sie sagen aber auch, Zitat, wenn wir ehrlich miteinander sind, wissen wir, dass uns der Menschenverstand auf absehbare Zeit sagt, dass es das so nicht geben wird. Was macht Sie da so pessimistisch?
Einfach die Erfahrung der letzten Jahrzehnte. Und die Tatsache, dass überall dort, wo Menschen zusammenleben, die verschiedene Schwierigkeiten haben, die Konflikte miteinander austragen müssen, natürlich immer auch Gewaltsituationen entstehen. Und dass Psychiatrie alleine von der ganzen Konstellation hilfesuchender Mensch und Helfer, in Anführungsstrichen sage ich jetzt mal, immer eine Gefahr birgt, diese Helferrolle auch zu überziehen. Gewalt heißt ja nicht unbedingt Schläge, sondern heißt Medikamentenvergabe, heißt auch psychischer Druck etc. Und das ist einfach eine Konstellation, das ist einfach menschlich. Und das ist auch in der Schule so, das ist auch bei der Polizei so. Warum soll es ausgerechnet in der Psychiatrie als einzigem gesellschaftlichen Feld nicht so sein? Und wenn man damit aber umgehen will und auch langsam aber sicherlich dem Ziel einer Gewaltfreiheit annähern will, dann muss man offen damit umgehen. Und das, was wir jetzt machen und was auch dieses neue Gesetz wieder macht, ist eben, das unter so einem Mantel der Verschwiegenheit zu behalten. Und damit wird eine offene Diskussion über das Phänomen der Gewalt eher erschwert als erleichtert.
Offenheit ist ein gutes Stichwort. Sie haben sich auch im Ausschuss schon für mehr Offenheit und Transparenz eingesetzt und ausgesprochen. Und damit verfolgen Sie ja auch vor allen Dingen so sozialpsychiatrische Lösungsansätze, die also das Ziel haben, wie man die Häufigkeit von Gewalt in der Psychiatrie insgesamt schrittweise verringern kann oder auch in Anführungsstrichen angenehmer gestalten kann für die Betroffenen. Und selbst diese Ansätze werden ja schon von betroffenen Verbänden seit Jahren als perspektivisch falsch kritisiert. Also die Betroffenen fordern eben, dass die Psychiatrie sich nicht erst schrittweise an menschenrechtliche Grundsätze annähern soll, sondern dass zentrale Menschenrechte wie das Recht auf körperliche Unversehrtheit, auf Freiheit oder auch auf den Schutz vor Folter von Beginn an die ausnahmslose und unverhandelbare Basis sein müssen, von der aus psychiatrisches Handeln überhaupt erst agieren kann. Und stellen Sie damit vielleicht die Menschenrechte von Psychiatrieinsassen zur Disposition, wenn Sie den Menschen die nicht ausnahmslos und grundsätzlich zugestehen?
Nein, ich denke nur, das Verschweigen oder andersrum, nein. Ich stelle mir nur die Frage, wie komme ich dahin? Also ich kann das hehre Ziel formulieren und trotzdem lebe ich in der Gesellschaft so, wie sie jetzt ist. Und ich glaube, es ist eine völlige Illusion zu sagen, wir schreiben das ins Gesetz und dann ist das ab morgen anders. Das, was dann passieren würde, ist, dass man gar nicht mehr drüber redet, dass es völlig heimlich getan würde. Und ich glaube, dass wir die Ziele klar definieren müssen, ja, aber dass wir auch die Schritte dorthin uns irgendwie nochmal überlegen müssen. Und ich glaube, dass es uns sehr viel helfen würde, wenn es eine offene und transparente Dokumentation der ungewünschten gewaltsamen Vorfälle gibt, wenn man auch festschreiben könnte, dass das nicht erlaubt ist, wenn aber der einzelne Mitarbeiter, der in irgendeiner Situation dann doch gewalttätig war, nicht sofort von Strafe bedroht ist, weil das führt nur dazu, dass eben der Mantel des Schweigens darüber gedeckt wird. Und ich will dann eine offene und transparente Diskussion darüber. Nur diese Diskussion wird uns langfristig helfen, sowas in Zukunft zu vermeiden. Es gibt so viele Gesetze, wo schöne Sachen drinstehen als Zielformulierung und kein Schwein kümmert sich drum. Und ich glaube, das ist einfach nicht der Weg, um da zu dem gemeinsamen Ziel zu kommen.
Okay, so viel erstmal zu den zurückliegenden Belangen in Bezug auf das neue PsychKG. Jetzt steigen wir mal ein bisschen in die Bezirkspolitik ein. Als Bezirksbürgermeister wären für Sie natürlich die Spielräume nicht allzu groß politisch. Und deshalb erstmal grundsätzlich die Frage, wären Sie dennoch bereit, alle denkbaren Handlungsräume auf bezirklicher Ebene zu nutzen, um die Psychiatrie in Charlottenburg-Wilmersdorf so gewaltfrei wie nur irgendwie möglich zu gestalten.
Ja klar, das ist im Wesentlichen eine Frage der Fortbildung und der Supervision auch. Das ist auch eine Frage, welche Themen man auf die Agenda setzt. Also ich habe ja früher lange in Reinickendorf in der BVV gearbeitet. Das war in den 80er und 90er Jahren, als es zum Beispiel auch darum ging, in Frohnau das Weglaufhaus durchzusetzen, was ja damals ein eher antipsychiatrischer Ansatz war. Ich weiß, mittlerweile finden Sie das auch nicht mehr so toll, aber zur damaligen Zeit war das schon was Revolutionäres. Und das hat gezeigt, dass man sowas gegen erhebliche Widerstände auch durchsetzen kann. War ja nicht so, dass die CDU oder die Nachbarn das so ganz toll fanden. Das geht. Sowas kann man auch auf Bezirksebene machen. Was mir ganz wichtig ist, ist eine fachliche Diskussion, gerade auch in dem Jugendressort, für das ich ja verantwortlich bin, was eigentlich mittlerweile in dieser Gesellschaft stattfindet an Psychiatrisierung. Also früher gab es halt auffällige Jugendliche, die waren ein bisschen schwierig. Und das hat sich mal gegeben oder das hat sich nicht gegeben. Heute kommt sofort Ritalin zum Einsatz. Also die Zahl der angeblich behinderten oder psychisch beeinträchtigten Kinder und Jugendlichen ist nicht mehr abhängig von wie auch immer definierten medizinischen, objektiv bewertbaren Fakten, sondern sie ist eben immer dann, wenn Jugendhilfe sich überfordert fühlt, dann sagt man eben, oh, schwere Erkrankung, da muss jetzt der Arzt ran, da muss jetzt die Therapie ran oder da muss Ritalin ran. Und das finde ich eine sehr bedrohliche Entwicklung. Und da kann man mit der, ja, im Umgang mit den Mitarbeitern, Rückenstärkung auch gegen anspruchsvolle Eltern eine ganze Menge durchsetzen. Ein Musterbeispiel ist immer, das kann man schon in der Statistik sich angucken, der Erziehungshilfen. Die höchste Zahl der Kinder- und Jugendpsychotherapien haben sie in den sehr gut bürgerlichen Bezirken und Regionen. Und das liegt natürlich daran, dass die alleinerziehende Mutter in Neukölln oder Wedding kriegt gesagt, du hast hier ein Erziehungsproblem, wir unterstützen dich mit einer Einzelfallhilfe. Aber wenn dann in Wannsee oder in Frohnau der Herr Professor oder Rechtsanwalt kommt, der akzeptiert natürlich nicht, dass er erzieherisch, pädagogisch versagt hat, sondern der Ausweg ist dann zu sagen, oh, das Kind ist krank, das Kind braucht dringend Medikamente oder irgendetwas. Weil dann ist der Herr Professor in seinem erzieherischen Problem entlastet, weil dann kann er ja nichts mehr dafür. Krankheit kann er ja nicht beeinflussen. Und da kommt dann eben im Ergebnis raus, dass wir die höchsten Zahlen dieser Therapien in den sehr gut situierten Bezirken haben. Das hat nichts mit einer fachlichen Bewertung zu tun, sondern eben mit dem Druck der Eltern auf die Mitarbeiter in den Jugendämtern. Und da können sie schon mit Fortbildung und Rückenstärkung der Mitarbeiter eine Menge gegenhalten.
Okay, aber da höre ich so ein bisschen vielleicht auch raus, dass Sie vielleicht auch gewissen psychiatrischen Einschätzungen gegenüber skeptisch stehen. Und gerade zum Beispiel, wenn wir jetzt bei dem Thema bleiben, Kinder- und Jugendpsychiatrie, gibt es ja auch bestimmte Diagnosen allein, die in
Ja.
den psychiatrischen Diagnosekatalogen festgeschrieben sind, wie zum Beispiel die Störung der Geschlechtsidentität, also dass Transpersonen eben pathologisiert werden und so weiter, die ja auch von psychiatriekritischen Bewegungen eben sehr stark abgelehnt werden. Und höre ich das da bei Ihnen auch so ein bisschen raus, dass Sie also auch generell dieser medizinischen Macht und dieser medizinischen Deutungshoheit über den Zustand von Menschen kritisch gegenüberstehen?
Ich glaube, dass es gesellschaftspolitisch ein Problem ist, wenn man Auffälligkeit, Andersartigkeit nicht mehr hinnimmt und sagt, damit muss eine Gesellschaft umgehen, sondern versucht, so etwas mit Medikamenten oder wie auch immer zu bekämpfen. Die Erweiterung der Diagnoseschlüssel, die wir vor, na, auch schon 5 Jahre her, glaube ich, hatten, ist, glaube ich, ein völlig falscher Schritt. Wir reden immer über Inklusion. Und auf der einen Seite bemühen wir uns auch redlich, auf der anderen Seite neigen wir aber immer mehr zur Ausgrenzung und Spezialisierung und damit auch zum Abschieben von Menschen in irgendwelche Spezialbehandlungen und Spezialeinrichtungen, statt zu sagen, eine Regelschule, eine Regelkita muss eben auch mit bestimmten Schwierigkeiten umgehen können. Mein Lieblingsbeispiel, fällt mir jetzt keine nicht diskriminierende Wortwahl ein, aber früher gab es in jeder mittelgroßen Gemeinde Menschen, die liefen dann so unter der Überschrift Dorftrottel oder ähnliches, die waren halt anders. Die haben aber in der Regel in dieser Gemeinde ein relativ integriertes und normales Leben geführt. Das gibt's heute so nicht mehr, sondern heute setzen da 27 verschiedene Behandlungsstrukturen an und in welcher Konstellation die Menschen glücklicher waren, mache ich mal noch ein großes Fragezeichen dran.
Okay, kommen wir mal wieder zurück dann zur bezirklichen Ebene. Was können Sie sich denn zum Beispiel an konkreten Einbringungen in die Bezirksverordnetensammlungen vorstellen, die man in diese Richtung unternehmen könnte, dass die Psychiatrie gewaltfreier wird?
Also der Bezirk selber ist ja nicht zuständig für psychiatrische Krankenhäuser. Sondern im Wesentlichen halt Schulen, Jugendeinrichtungen, Kindertagesstätten, gerade die Schnittstelle Psychiatrie und Jugend, da hat der Bezirk eine ganze Menge Spielraum. Da kann man sowohl auf der Ebene der Fortbildung, die ich schon angesprochen habe, etwas machen, man kann aber auch zum Beispiel mal sagen, okay, alle die Fälle, die in den Bereich Psychiatrisierung gehen, also die Therapien nach 35a, werden nicht mehr auf der Sachbearbeiterebene entschieden, sondern müssen sozusagen nochmal fachlich auf die Amtsleitungsebene oder auch bei den Stadträten vorgelegt werden oder. Es geht, glaube ich, im jetzigen Stand der Diskussion um Bewusstseinsschaffung. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht mehr automatisch denken, ach, wenn der jetzt eine gute Therapie kriegt, ist das ja eine gute Entscheidung für diesen Menschen, sondern verstehen, dass sowas durchaus auch diskriminierend für den weiteren Lebensweg eher schädlich sein kann.
Und solche Beschlüsse oder solche Vorlagen würden Sie dann auch konkret in die Bezirksverordnetenversammlung einbringen?
Also dazu braucht es keine Beschlüsse der Bezirksverordnetenversammlung. Das hat jetzt was mit den verschiedenen Rollen zusammen zu tun. Wir haben hier jetzt im Jugendamt schon mal eine interne Auswertung gemacht der Therapien nach 35a. Gucken mal, was jeweils die Kriterien waren. Das sind eher so in der Verwaltungspraxis, da kann die BVV ja nur sehr abstrakt formulieren, dass man das Thema stärker berücksichtigen soll oder so, aber wie man das dann umsetzt, ist ja eher eine Verwaltungsgeschichte und da bin ich auch gerne bereit, nochmal im Bereich der Fortbildung was zu machen, Schulungen zu machen etc.
Okay, also eine Möglichkeit, die wir vielleicht sehen, wäre, dass man konkret zum Beispiel den sozialpsychiatrischen Dienst, der ja auch in die Zuständigkeit fällt, ganz einfach anweisen könnte, keine Zwangseinweisungen mehr vorzunehmen. Und dass man zum Beispiel die Mitarbeiter dazu auffordern könnte, eine entsprechende Verpflichtungserklärung zu unterschreiben. Und was halten Sie von solchen Schritten zur Umsetzung?
Ich finde, man muss darüber diskutieren. Es hilft aber auch nichts, wenn der SPD es dann nicht mehr macht und dafür die Polizei kommt und das tut. Also das wäre dann ja keine Verbesserung der Situation, sondern würde dann eine andere Stelle machen. Das heißt, man muss dann schon im Einzelfall nochmal genau diskutieren, wie geht man in zugespitzten Situationen der Selbst- oder Fremdgefährdung damit um? Überlässt man das komplett der Polizei? Da kann man durchaus dafür sein, dass man sagt, dann sind die Rollenverhältnisse klarer. Aber die Diskussion ist für mich noch nicht abgeschlossen. Die Diskussion finde ich aber spannend und die muss geführt werden. Wenn ich allerdings sehe, wie die Berliner Polizei in den letzten Jahren mit den Themen umgegangen ist, also die Zahl der Todesschüsse und des Schusswaffengebrauchs insgesamt bei psychisch Kranken war ja in den letzten Jahren durchaus auffällig. Ich erinnere an den einen Fall am Alexanderplatz. Dann habe ich mit der einfachen Lösung, der SPD hält sich raus und überlässt es der Polizei alleine, im Moment auch ein Problem.
Aber auch da könnte man ja gegebenenfalls ansetzen und beispielsweise die Polizeiwachen und auch zum Beispiel die Gerichte darüber informieren, dass man eben politisch einen gewaltfreien Kurs verfolgt und darum bitten, eben auch keine Zwangseinweisungen mehr vorzunehmen oder Zwangsbehandlungen zu genehmigen, jetzt für die Gerichte oder gegenwillige Betreuung zu veranlassen.
Also bei Zwangseinweisungen oder bei Zwangsbehandlungen gehe ich sehr schnell mit. Bei den Zwangseinweisungen ist es für mich jetzt eine Frage des Vokabulars. Also wenn ernsthaft jemand in einem ausgesprochen erregten Zustand irgendwo auf dem Platz steht und damit droht, irgendwie völlig durchzudrehen und um sich zu schießen oder so, dann muss man reagieren. So. Ob man das nun Zwangseinweisung nennt oder in Gewahrsamnahme oder ist mir erstmal völlig egal. Für den Menschen ist es letztendlich dasselbe. Bei der Behandlung, glaube ich, kann man sehr schnell Einigkeit darüber erzielen, aber da kann der Bezirk wenig machen, dass eine Behandlung gegen den eigenen Willen überhaupt nicht adäquat ist. Ich glaube aber auch da, dass die psychiatriepolitische Diskussion zu kurz springt, weil meine These ist, dass 80, 90% der Zwangsbehandlung nicht in den psychiatrischen Einrichtungen stattfinden, sondern insbesondere mit älteren und behinderten Menschen in den Senioreneinrichtungen und Behinderteneinrichtungen, sozusagen außerhalb des Psychiatriesystems. Die sind dadurch kein Deut besser. Und deswegen will ich diese Debatte auch auf einer Ebene haben, die alle diese Versorgungsfelder umgreift und nicht nur die Psychiatrie.
Okay, da sprechen Sie einen Punkt an, der natürlich auch von den betroffenen Organisationen sehr stark immer wieder angesprochen wird, dass es für die Betroffenen schon auch einen Unterschied macht, ob jemand eben an polizeilichen Gewahrsam kommt und dass es ja auch ein Unterschied ist, ob jemand überhaupt erstmal eine Straftat begeht oder androht ganz konkret und sich selber eben strafbar macht. Und die allermeisten Menschen, die eben jetzt nicht in die forensische Psychiatrie, sondern in die ganz normale geschlossene Psychiatrie kommen, die betrifft das ja gar nicht.
Stimmt,
Also
ja.
die haben ja überhaupt keine Straftat begangen. Und deswegen macht es natürlich, also es fordert ja niemand Straffreiheit für irgendwen, sondern es ist ja ein Unterschied, ob jemand sozusagen freiwillig erstmal dann von der Polizei aus auf eigenen Wunsch eine Behandlung zum Beispiel wahrnehmen könnte oder ob jemand von vornherein in ein Umfeld verbracht wird, wo er dann schon von vornherein mit Zwangsbehandlungen und so weiter bedroht ist, allein durch das Umfeld.
Stimme ich zu, aber ich glaube, dass man, um diese Diskussion gesellschaftlich zu gewinnen, also auch wirklich durchzusetzen, ganz, ganz viel Bewusstsein und Öffentlichkeitsarbeit im Vorfeld machen muss. Und deswegen denke ich, dass sowas wie transparente Zahlen, Aufarbeitung der einzelnen Vorgänge, anonymisiert natürlich, aber schon auch auf fachlicher Ebene, ein ganz unverzichtbarer erster Schritt wären.
Öffentlichkeit ist ein gutes Stichwort. Es gibt ja, um sich vor psychiatrischer Entrechtung und Gewalt zu schützen, gibt es ja seit 2009 das Patientenverfügungsgesetz und die Patientenverfügung, kurz PATV genannt. Und das ist ja ein wichtiges Instrument für potenzielle Betroffene oder überhaupt für jeden, um sich davor zu schützen. Und ein großes Defizit in dem Bereich liegt eben in der bisherigen mangelnden Information und Aufklärung über diese Möglichkeit in der Bevölkerung. Wären Sie denn zum Beispiel bereit, an allen öffentlichen Stellen des Bezirkes solches Aufklärungsmaterial oder Infomaterial, zum Beispiel gibt es so kleine Kärtchen zur Padverfü, zugänglich zu machen, damit die Bürger sich informieren können darüber?
Ich glaube, das ist völlig unproblematisch. Die gehören in die Bürgerämter, die gehören in die Auslagen, in den Bibliotheken, die gehören auch in den sozialpsychiatrischen Dienst, die das ihren Klienten, die sie ja haben, irgendwann mal in die Hand drücken könnten, um in einer zugespitzten Situation dann auch zu wissen, was die Menschen wollen.
Das ist gut, ich habe Ihnen einen Stapel mitgebracht, den können Sie hier ja gleich auslegen.
Gerne.
Okay, dann begeben wir uns mal so in einen Spagat zwischen Bezirk und Internationalität. Denn im nächsten Jahr im Oktober soll im City Cube in Charlottenburg-Wilmersdorf der Jahreskongress der Weltpsychiatervereinigung, der World Psychiatrist Association, stattfinden. Und es gibt bisher von betroffenen Verbänden schon eine Ausladung an diese Veranstaltung. Und das vor allen Dingen angesichts der unaufgearbeiteten Morde, die die Psychiatrie zwischen 1933 und 1949 in Deutschland an den Insassen begangen hat. Und eben auch im angesichts der immer noch anhaltenden Gewalt gegen diese Menschen. Und es wird eben als respektlose Provokation empfunden, dass dieser Kongress ausgerechnet in Berlin hier stattfinden soll. Und würden Sie denn eine solche Ausladung ebenfalls unterstützen und auch aussprechen?
Nein, ich glaube, das ist immer das Dümmste, was man machen kann, dass man den Dialog und die Diskussion verweigert. Das bringt auch überhaupt nichts. Das ist anstrengend, dieser Dialog und diese Diskussion. Also ich habe ja selber irgendwie in den 80er, 90er Jahren viele Stunden mit Peter Lehmann diskutieren dürfen und das war anstrengend. Und trotzdem ist das, was er letztendlich gemacht hat, ob es in Berlin war oder in seinen griechischen Projekten, sinnvoll. Und international ist es eher so, dass wir da jetzt wieder auf dem Rückweg sind, auf dem Rückschritt sind. Wir als Bezirk sind an so einem internationalen Kongress natürlich überhaupt nicht beteiligt, aber der Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf hat eine Partnerschaft nach Meseritz in Polen. Und das war ja eine der Vernichtungsanstalten in Meseritz, insbesondere belegt von der Berliner Kinder- und Jugendpsychiatrie und auch von der Erwachsenenpsychiatrie, aber insbesondere auch Kinder und Jugendliche. Und ich glaube, das ist eine durchaus denkenswerte Aktivität sein könnte, dass Kinder und Jugendliche, ich bleibe jetzt mal dabei, weil das jetzt mein Zuständigkeitsbereich ist, aus beiden Städten, also aus der polnischen Partnerstadt und von uns, gemeinsam zum Beispiel eine kleine Ausstellung zu dem Thema, zu der gemeinsamen Geschichte Charlottenburgs und Meseritz aus dieser Zeit gestalten. Und man das zeitlich parallel zu dem Kongress auch nochmal mit einer kleinen Veranstaltung und Ausstellung dokumentiert und berät. Weil ich glaube, dass die Psychiatrie in der gesellschaftlichen Verantwortung ist, ihre Rolle in dieser Zeit immer wieder zu reflektieren und damit auch ein Bollwerk gegen neuen Machtmissbrauch aufzubauen.
Okay, sehen Sie das so als Widerspruch, dass man, also man kann ja trotzdem in den Dialog auch treten gegebenenfalls, aber es muss ja nicht unbedingt hier der Kongress stattfinden?
Ach, ob der nun hier stattfindet oder in München oder in Hamburg, das ändert nichts am Inhalt. Also verstehe ich, dass da nochmal eine besondere Symbolik drin ist, aber also ich würde mich da jetzt nicht verkämpfen, sondern eher auf die Inhalte gehen und nicht auf die Symbolik.
Okay, okay, dann verlassen wir zum Abschluss vielleicht die Bezirksebene nochmal ganz, um uns auf internationale Ebene zu begeben. Und Ihnen ist ja sicherlich bekannt, dass der UN-Berichterstatter über Folter 2013, aber auch der UN-Fachausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderung im letzten Jahr, dass diese beiden UN-Stellen psychiatrische Zwangsmaßnahmen als Folter klassifiziert und verurteilt haben. Und letztgenannter sogar speziell für die Situation in Deutschland in seinem Staatenbericht. Sie selbst sind studierter Politologe und wissen daher auch um die internationale Stellung und Unantastbarkeit des Folterverbots. Und trotz der Mahnungen durch die UN-Stellen werden hierzulande ja tausendfach täglich Menschen in Psychiatrien systematisch gequält, misshandelt und entwürdigt und das völlig legalisiert. Welche Möglichkeiten sehen Sie denn von bezirklicher Ebene aus vielleicht, die Anliegen der UN-Stellen stärker auf Landes- oder sogar Bundesebene einzubringen?
Also aus der bezirklichen Ebene so gut wie keine. Ich komme zu der alten Antwort aus dem ersten Block. Es geht um Bewusstseinsschaffung, Fortbildung, Ausbildung. Was man am Bezirk immer mal machen kann, ist sowas wie ein Erfahrungsaustausch mit anderen Kommunen, mit anderen Ländern. Ich weiß jetzt nicht, wenn ich jetzt aus der sozialpsychiatrischen Sicht komme, würde ich sagen, unsere italienische Partnerstadt Trento bietet sich dafür an. Weiß ich nicht, wie Sie das bewerten würden. Ich weiß einfach nicht, wie die anderen Kommunen, mit denen wir irgendwelche Beziehungen haben, da im Moment sich aufgestellt haben. Die italienischen Modelle sind sicherlich, ob man Süd- oder Norditalien ist, auch sehr unterschiedlich. Aber auf solcher Ebene kann man immer was machen als Bezirk. Aber sich nun auf der Bezirksebene intensiv in internationale Gremien einzumischen, das bringt nichts. Aber was zum Beispiel sicherlich geht, ist mit Schülern Projekte dazu zu machen. Also ein klassisches Projekt einer Oberstufe oder einer 10. Klasse könnte es zum Beispiel sein, mal verschiedene Modelle sich im Systemvergleich zwischen verschiedenen Ländern anzugucken. Ehrlich gesagt fällt mir aber im Moment nicht wirklich ein Land ein, was diesen Kriterien, so wie Sie sie formulieren, entsprechen
Ja, das ist das Problem natürlich. Und
würde.
es wäre schön, wenn es wenigstens irgendwie mit einem Bezirk natürlich einen ersten kleinen Fleck auf der Erde geben würde, wo man es wenigstens versucht. Es gibt ja, Ihnen ist ja sicherlich bekannt, die Klinik in Heidenheim unter Chefarzt Martin Zinkler, der ja wirklich fast komplett gewaltfrei arbeitet. Und das sind ja schon erste, ja, wenn man es so nehmen will, Modellprojekte aus der Praxis, die dann vielleicht auch als Blaupause herhalten könnten, um das im
Ja,
Bezirk umzusetzen.
aber da haben wir halt in Berlin die ganz schwierige Situation, dass unsere Aufgabenverteilung anders ist. Also in den Flächenländern ist es ja oftmals so, dass die Krankenhäuser noch zur Kommune oder zumindest zum Landschaftsverband oder wie auch immer sie heißen in den einzelnen Ländern gehört, also einem gewissen Einfluss unterliegen. Das haben wir in Berlin halt überhaupt nicht. Und ein solches Modell von Psychiatrie überhaupt zu diskutieren, ohne die Krankenhäuser da mit an Bord zu haben, ist einfach, also man kommt zu keinem richtigen Ergebnis dabei. Und wir sind halt in Berlin ohne jeglichen Einfluss auf die Krankenhäuser in den Bezirken.
Okay, das war's soweit. Dann herzlichen Dank für das Gespräch, Herr
Alles
Schraubenberger.
klar.